Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Die Schweizer Maschinenindustrie meldet schlechte Zahlen. Die Aufträge aus dem Ausland sind um 42% zurückgegangen. Wir sprechen über die Fakten und fragen nach den Folgen. Gewitter mit Hagelschlag haben in verschiedenen Gebieten der Schweiz erhebliche Schäden angerichtet. Das Bundesamt für Gesundheit räumt ein, die Situation bei den Krankenkassen zum Teil falsch eingeschätzt zu haben. Der Nationalrat lehnt es ab, den Bauern für die Marktöffnung 400 Millionen bereitzustellen. Wir berichten über die Argumente und schauen im Emmental nach den Folgen. Und US-Präsident Obama schlägt Sonia Sotomayor als Richterin am obersten Bundesgericht vor. Wir porträtieren die Puerto Ricanerin aus der New Yorker Bronx. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick.
Swissmem, der Verband Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, meldet schlechte Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres. Die Aufträge aus dem Ausland seien um 42% zurückgegangen, jene aus dem Inland um 35%. Etwas weniger stark sei der Rückgang bei den Umsätzen, dort habe es ein Minus von 15% gegeben. Swissmem rechnet damit, dass sich die Zahlen frühestens nächstes Jahr verbessern. Im Zusammenhang mit dem gestern angekündigten Anstieg der Krankenkassenprämien um durchschnittlich 15% äußert sich das Bundesamt für Gesundheit selbstkritisch. Sowohl die Krankenkassen als auch das Bundesamt hätten in den letzten Jahren die Situation falsch eingeschätzt. Das sagte BAG-Vizedirektor Peter Indra gegenüber Schweizer Radio DRS.
Wir haben die letzten beiden Jahre zu niedrige Prämien gehabt, haben weniger bezahlt, als wir hätten zahlen müssen und werden jetzt dieses Jahr dafür bestraft.
Zu den massiven Prämienerhöhungen im Kanton Bern räumte Indra ein, man habe die Situation dort tatsächlich nicht mehr im Griff. Im Kanton Bern rechnet das BAG mit einem Aufschlag um 20%. SP, Grüne und CVP fordern im Nationalrat eine dringliche Debatte zu den Krankenkassenprämien. Die SP fordert, dass die Medikamentenpreise gesenkt werden. Die Grünen wollen einen zweijährigen Prämienstopp und die CVP möchte mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Da die Forderung nach einer dringlichen Debatte mit drei Parteien breit abgestützt ist, kann man davon ausgehen, dass es noch in der laufenden Session zu einer größeren Debatte über Krankenkassenprämien kommen wird. Heftige Gewitter, die zum Teil von Hagel begleitet waren, haben in weiten Teilen der Schweiz große Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren der Raum Thunersee, das Napfgebiet und auch der Thurgau. Vielerorts kam es zu Überschwemmungen und umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Im Emmental war die Bahnstrecke unterbrochen. In Luzern wurde eine Velofahrerin mittelschwer verletzt, als sie von einem herabfallenden Baumteil getroffen wurde. Die Gewitterfront zog auf der Alpennordseite von Westen nach Osten. Wegen der hohen Blitzaktivität, dem starken Hagel und den Sturmböen wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich nicht im Freien aufzuhalten. Auch in Deutschland richteten schwere Unwetter große Schäden an, besonders in den Bundesländern Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg. Der Nationalrat ist dagegen, jährlich 400 Millionen Franken Zolleinnahmen auf die Seite zu legen, um die Bauern bei der Marktöffnung zu unterstützen. Er ist auf die entsprechende Vorlage des Bundesrates gar nicht erst eingetreten. Die Schweiz soll tamilische Asylbewerber weiterhin nach Sri Lanka zurückschicken können. Der Ständerat hat sich gegen einen generellen Rückschaffungsstopp entschieden. Demnach soll das Bundesamt für Migration weiterhin einzeln prüfen, ob die Gesuchsteller Schutz brauchen. US-Präsident Barack Obama schlägt Sonia Sotomayor als Richterin für den obersten Gerichtshof vor. Die 54-jährige Sotomayor wäre die erste Frau mit hispano-amerikanischer Abstammung in diesem Amt. Sie gilt als progressive Richterin, gleich wie ihr Vorgänger. An den politischen Verhältnissen im obersten Gericht würde sich nichts ändern. Ihre Nominierung muss noch vom Senat bestätigt werden. In Pakistan darf der frühere Premierminister Nawaz Sharif wieder an Wahlen teilnehmen. Das oberste Gericht hat ein entsprechendes Verbot gegen den jetzigen Oppositionspolitiker aufgehoben. Erst im Februar hatte das Gericht eine Entscheidung der staatlichen Wahlkommission bestätigt, die Sharif von Wahlen in Pakistan ausgeschlossen hatte. In Zürich haben über 200 Journalistinnen und Journalisten des Tagesanzeigers dagegen protestiert, dass 57 Vollzeitstellen abgebaut werden sollen. Mit der Entlassung von rund einem Viertel aller Tagi-Redaktoren setze der Medienkonzern Tamedia die Glaubwürdigkeit der Zeitung aufs Spiel, so die Belegschaft. Auch in Bern fordert die Redaktion der Zeitung Der Bund, den Personalabbau möglichst zu verhindern. Weil der Bund mit dem Tagesanzeiger zusammengeführt wird, werden in Bern weitere 19 Stellen gestrichen. Die Kantonspolizei Luzern hat Fotos von 8 randalierenden Fußballfans im Internet veröffentlicht. Sie bittet die Bevölkerung, bei der Identifizierung zu helfen. Es geht um gewaltsame Ausschreitungen nach dem Fußballspiel Luzern gegen Sion vom Ostermontag. Die Polizei hatte die Beteiligten aufgerufen, sich freiwillig zu melden. Darauf konnten die Personalien von 21 Männern festgestellt werden. Die restlichen 8 Personen sollen nun mithilfe des Internets ermittelt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.431 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.449 Punkten, plus 2,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,49 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,830. Das Wetter. Am Abend ziehen weiterhin unwetterartige Gewitter mit starkem Regen, Sturmböen und teils Hagel über die Schweiz. Morgen Mittwoch regnet es an den Voralpen zuerst noch, dann wird es wieder sonniger. Im Süden sind am Abend lokale Schauer möglich. Die Temperaturen steigen im Norden auf 18, im Süden auf 26 Grad. Am Donnerstag hat es im Norden viele Wolken und vor allem im Osten ist noch vereinzelt Regen möglich. Im Süden ist es dank Nordföhn oft sonnig. Die Temperaturen liegen im Norden bei rund 18, im Süden bei 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Rund 40% weniger Aufträge. Die Maschinen-Elektro- und Metallindustrie verarbeitet heute Abend vor allem ganz schlechte Zahlen. Der Bericht und die Fragen nach den Folgen. Schwierige Zukunft. Den Bauern wird ihr Auffangkissen wegbeschlossen. Der Bericht aus der Debatte und die Reportage aus dem Emmental. Die Bauern dort wissen längst, was es geschlagen hat. Der amerikanische Traum ist heute weiblich. Sonia Sotomayor, eine Latina, soll ins oberste Bundesgericht. Der deutsche Albtraum. Die Stasi bleibt auch 20 Jahre danach aktuell. Der Birtler-Bericht. Und der irische Albtraum. Michael O'Brien hat ihn als misshandeltes Kind nicht nur geträumt, leider. Als Erwachsener hat er ihn jetzt einem Fernsehpublikum erzählt. Er sagt, wie häufig erwache ich schweißnass wegen dieser Männer am Ende meines Bettes, die mich vergewaltigen und zusammenschlagen.
How many times I jump out of the bed at night with the sweat pumping out of me, because I see these fellas at the end of the bed with their fingers doing that to me and pulling me into the room to rape me. To bugger me and beat the shit out of me.
Das Zeugnis des Michael O'Brien im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Vom Höhenflug direkt ins Jammertal. So könnte man die Situation in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie beschreiben. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres bekam die Branche gut 40% weniger Aufträge verglichen mit der gleichen Periode im Vorjahr. Das könnte Zehntausende von Arbeitsstellen kosten, befürchtet der Präsident des Verbandes Swissmem. Politische Forderungen sollen werden folgen. Zuerst Nathalie Christen.
Mit einem so brutalen Absturz hätte Johann Schneider-Ammann, Präsident des Branchenverbandes Swissmem, selbst in seinen schlimmsten Träumen nicht gerechnet.
Nein, die Industrie hat bis Mitte des letzten Jahres nur von Wachstum gesprochen. Wir haben nach qualifizierten und weniger qualifizierten Leuten gesucht und geschrien. Und dann kam plötzlich Mitte Jahr der Absturz.
Plötzlich gingen in der Branche, die letztes Jahr einen Rekordumsatz bejubeln konnte, die Aufträge um über 40% zurück. Die finanzkrisengeplagten Kunden mussten oder wollten auf die Investitionsbremse treten.
Also man wird ängstlich, zurückhaltend, man wartet bessere Zeiten ab. Und auf der anderen Seite war es natürlich und ist es nach wie vor die Finanzwelt, die nicht beliebig Kredite zur Verfügung stellen kann und schon gar nicht zu beliebigen Konditionen.
Kreditklemme auf der einen Seite, zurückhaltende Kundschaft auf der anderen. Eine gefährliche Mischung, die Auswirkungen haben werde, sagt Swissmem-Präsident Johann Schneider-Ammann.
Es ist ein dramatischer Rückgang, der beschäftigungswirksam werden wird, und zwar auf der problematischen Seite.
Die Maschinen-, Elektro- und Metallbranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Sie beschäftigt über 350.000 Menschen. Deutlich mehr also als zum Beispiel die Finanzbranche mit rund 200.000 Angestellten. Geschehe nicht noch ein Wunder, seien in 4 bis 6 Monaten Tausende von Stellen in Gefahr, befürchtet Swissmem-Präsident Schneider-Ammann. Konkrete Zahlen nennt er nicht, doch er gibt Anhaltspunkte. Mehr als 45.000 neue Stellen habe die Branche in den letzten Jahren geschaffen. Ein guter Teil davon sei nun in Gefahr.
Im schlimmsten Fall könnte, ich sage das ausdrücklich, im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform, könnte vielleicht die Hälfte der aufgebauten Arbeitsplätze gefährdet sein. Ich hoffe es natürlich nicht.
Die Hälfte der neuen Stellen, das heißt, es könnte um die Größenordnung von 20.000 gefährdeten Jobs gehen. Vor Entlassungen würden die Firmenchefs aber alle anderen Möglichkeiten nutzen, verspricht der Verbandschef.
Jeder einzelne Unternehmer sucht seine Maßnahmen, die möglich sind, bevor es zum Schnitt kommen muss. Überzeiten abbauen, Ferienguthaben abbauen, Arbeitszeit flexibilisieren, Kurzarbeit einführen, Kurzarbeit benutzen. Wir haben 18 Monate Zeit im Prinzip. Und erst Ultima Ratio wird dann wirklich abgebaut.
Parallel dazu werden politische Forderungen kommen. Eine erste hat der Verband bereits angetönt. Der Staat soll mit Hilfe von Bürgschaften vermehrt dazu beitragen, dass die Firmen zu Geld kommen. Wie genau dies geschehen soll, will Schneider-Ammann erst später erläutern, zusammen mit weiteren Ideen. Einem dritten Konjunkturpaket des Bundes aber steht der Verband zurzeit noch skeptisch gegenüber. Viel wichtiger seien die Programme des Auslands, gibt Schneider-Ammann offen zu.
Es ist dann vor allem das, was im Ausland gemacht wird, was für uns wichtig ist. Wenn im Ausland investiert wird, wenn im Ausland die Industrien gefördert werden, dann braucht man unsere Produkte und damit ist die schweizerische Exportindustrie eigentlich gut gestützt.
Johann Schneider-Ammann im Bericht von Nathalie Christen. 40% weniger Aufträge insgesamt, rund 44% weniger Auslandaufträge. Für eine Industrie, welche wiederum 40% aller Schweizer Exportgüter produziert. Für mich als Laien klingt das nach einer ziemlich verheerenden Entwicklung. Bei mir im Studio steht der Experte, Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Wie muss man das einschätzen?
Und die Lage ist sicher dramatisch, denn einen solch schnellen und rasanten Einbruch, einen eigentlichen Absturz hat es in den letzten Jahren nie gegeben bei den Aufträgen. Und dramatisch ist, denke ich, ist auch, dass eine Besserung der Lage erst, wenn überhaupt, für frühestens 2010 erwartet wird.
Aber wenn diese Perspektive, ich frage jetzt mal umgekehrt, schon besteht, dass bis dann ein Aufschwung wiederkommen könnte, ist das realistisch, wenn jetzt mit Arbeitslosenzahlen in der Höhe von bis zu 20.000 gerechnet wird?
Es ist natürlich so, dass wenn jetzt der Einbruch so total ist und auch nicht ein rasanter Trendumkehr realistisch ist, dann denke ich schon, dass eben viele Arbeitsplätze in Gefahr sind, dass 10.000, 20.000 und das Schlimmste daran ist, dass das sehr schnell passieren könnte. Es ist zwar eine Zahl von Beschäftigten nachher noch, die durchaus auf der Höhe von 2005, 2006 liegen könnte, aber es würde alles viel schneller passieren, als eben dieser Aufschwung passiert war. Man hat ja in diesen goldenen Jahren von einer eigentlichen Renaissance der Industrie, der Schweizer Industrie gesprochen und da stand natürlich die Exportbranche ziemlich vorne mit dabei.
Ein paar Zahlen noch einmal, um das noch einmal zu klären. Rund 40% der Schweizer Exporte werden von dieser Industrie generiert. Im Inland, die Inlandnachfrage ist um ungefähr 35% zurückgegangen, die Auslandnachfrage um ungefähr 44%. Zuerst mal die Frage an Sie, Markus Mucklin, bevor wir diskutieren, wie man hier eine Besserung heranbringen könnte. Wie viel von dem, was die Schweizer Industrie produziert, Maschinenindustrie produziert, geht ins Ausland, wie viel ins Inland?
Es ist eben eine Exportbranche erster Güte in der Schweizer Industrie. Und das heißt konkret, 80% der Waren, die produziert werden, die werden im Ausland verkauft. Das heißt also, nur ein Fünftel der Produktion dieser Maschinenmetallindustrie wird im Inland abgesetzt. Und das heißt, man ist sehr, sehr stark vom Ausland abhängig, von der Konjunktur im Ausland.
Mit anderen Worten, wenn man hier Konjunkturankurbelungsmaßnahmen in die Wege leitet, wird das relativ wenig wirken, weil der größte Teil des Absatzes findet im Ausland statt. Was kann man denn tun? Die Rede ist jetzt, wir haben es im Beitrag gehört, von Bürgschaften. Was wäre damit gemeint?
Bürgschaften, das heißt ja, dass der Staat Verlustrisiken trägt. Wenn es eben zu Verlusten kommt bei Krediten, wenn ein Unternehmen also die Zahlung nicht hat vom Kunden her und dann eben die Verluste tragen müsste, da würde die Bürgschaftsgenossenschaft einsteigen. Das heißt aber im Falle der Schweiz, wir haben verschiedene solche Genossenschaften, aber die sind offensichtlich mehr ausgerichtet auf die K-Unternehmen, das heißt die kleinen Unternehmen, und viel weniger auf die M, die mittleren Unternehmen. Und in dieser Maschinenindustrie gibt es eben sehr, sehr viele mittlere Unternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten dann auch. Und da wird man wohl denken, man müsste das etwas umorientieren, auch die Kreditlimiten oder auch die Verlustrisiken, die der Staat bereit sein sollte zu tragen, diese zu erhöhen gegenüber den bisherigen Limiten.
Man hört aus dieser Industrie, man profitiere jetzt schon von den Stützungsmaßnahmen im Ausland. Muss man daraus schließen, dass wenn die nicht vorgenommen worden wären, in Deutschland, in Frankreich, wo immer, dass es noch schlimmer stünde?
Wahrscheinlich etwas schlimmer, aber doch nicht so viel schlimmer, weil es gibt bei diesen Ankurbelungsprogrammen einen Verzögerungseffekt. Die Maßnahmen wurden zwar im letzten Jahr oder zu Beginn dieses Jahres beschlossen, aber sie wirken noch nicht oder beginnen erst allmählich zu wirken. Und allgemein ist die Einschätzung so, dass es ab Herbst dann etwas stärker wirken dürfte. Von daher ist das auch der Hoffnungsschimmer der Maschinenindustrie, dass es dann wieder etwas besser aussehen dürfte, dass die Aufträge dann wieder etwas fließen werden. Aber ich glaube nicht, dass man die Erwartung haben kann, dass es dann schnell wieder aufwärts ginge. Also die Probleme bestehen auch dann noch, wenn auch vielleicht etwas weniger als jetzt.
Besten Dank. Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Das Freihandelsabkommen mit der EU ist noch in Verhandlung. Über die konkreten Inhalte, die da zwischen Bern und Brüssel verhandelt werden, ist noch wenig bekannt. Dennoch hat das Projekt bereits eine erste innenpolitische Schlappe erlitten. Der Nationalrat hat die Schaffung einer Bilanzreserve, welche die Auswirkungen eines solchen Abkommens auf die Bauern hätte abfedern sollen, abgelehnt. Dies dank einer Links-Rechts-Allianz von SP und SVP, die zu dieser finanztechnischen Detailvorlage eine Grundsatzdebatte führten. Priscilla Imboden.
Die Schweizer Landwirtschaft steht unter Druck. Das machte Bundesrätin Doris Leuthard klar. Die Schweiz habe weltweit die zweithöchsten Agrarzölle. Komme ein WTO-Abkommen, so müsse sie diese rasch um die Hälfte kürzen, mit einschneidenden Folgen für die Bauern.
Man wird hier Mittel bereitstellen müssen. Alles andere wäre nicht fair und wäre nicht korrekt den Bauernfamilien gegenüber. Es ist aber ebenso wenig fair zu sagen, wir können das verhindern, es wird nicht realisiert werden.
Deshalb will der Bundesrat ab diesem Jahr die Einnahmen aus den Zöllen auf Lebensmittel dafür reservieren, die Begleitmaßnahmen für die Landwirtschaft zu finanzieren. Das wären jedes Jahr 500 bis 600 Millionen Franken. Am Schluss ginge es um 6 Milliarden. Für den Zürcher SVP-Nationalrat und Bauer Ernst Schiebli aber war der bundesrätliche Vorschlag
nichts anderes als eine Alibiübung mit dem Versuch, die schrittweise Ausblutung des Bauernstandes zu erkaufen.
Er doppelte nach:
Die komplette Aufgabe des Grenzschutzes würde das bäuerliche Einkommen um 50-60% einbrechen lassen und ein Bauernsterben in bisher nie gekanntem Ausmaß auslösen.
Im Namen der SVP stellte er sich gegen die Vorlage. Anders sein Parteikollege Hans-Jörg Walter. Der Präsident des Bauernverbandes setzte sich für die Schaffung der Bilanzreserve ein.
Es geht nicht darum, ob wir für oder gegen ein Freihandelsabkommen sind. Der Schweizerische Bauernverband bekämpft das Freihandelsabkommen. Wir haben eine andere Lösung. Und von daher bitte ich Sie, auf diese Vorlage einzutreten.
Seine Bitte stieß auf taube Ohren. Zwar votierten die FDP und die CVP für die Finanzierung der Entlastungsmaßnahmen für die Bauern, aber die SP vollzog entgegen ihrer früheren Position eine Kehrtwende. Sie stellte sich gegen die Vorlage, wenn auch aus anderen Gründen als die SVP. Die Sozialdemokraten wollten nämlich nicht Geld sprechen, solange nicht bekannt sei, für was es bestimmt werde, sagte der Bündner Biobauer Andrea Hämmerle.
Es ist inhaltlich, meine Damen und Herren, eine Blackbox. Fazit: Wir können nicht im Ernst eintreten auf ein virtuelles Finanzierungskonzept für undefinierte Begleitmaßnahmen.
Der Nationalrat erteilte der Finanzierungsvorlage mit 111 zu 60 Stimmen eine klare Abfuhr. Im Herbst geht das Geschäft an den Ständerat. In der Zwischenzeit wird eine Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge für die Abfederung der Folgen des Agrarfreihandels vorlegen. Wenn klar ist, wofür das Geld eingesetzt werden soll, könnte die unheilige Links-Rechts-Allianz wieder auseinanderbrechen. Mit der Zeit steigt aber das Risiko für die Bauern, dass, wenn die Zollschranken fallen, für sie weniger Geld vorhanden sein wird.
Auf weniger Geld müssen sich die Bauern längst einstellen. Aber eben erst recht jetzt, da sich abzeichnet, dass landwirtschaftliche Produkte aus der Schweiz dereinst im freien Handel mit der EU stehen sollen. Wenn nun der Schutz durch Zölle wegfallen sollte, ohne Abfederung, wie eben gehört, dann ist das bloß ein Schritt mehr in eine unsichere Zukunft für die Bauern. Statt mit ihrem Schicksal zu hadern, haben sich viele Bauern ein Stück weit mit den widrigen Umständen arrangiert. Freddy Gasser hat Bauernhöfe im Emmental besucht.
Hündin Senta hechelt zur Begrüßung. Es ist heiß auf den Hügeln rund um Hasle bei Burgdorf. In der schattig dunklen Küche ihres Bauernhofs sitzen Annemarie und Andreas Eschlimann und überlegen, ob sie schon mal einmal daran gedacht hätten, aufzuhören.
Den Gedanken haben wir schon gehabt. Du siehst gerne jemanden von Auswandern. Ja,
Kanada wäre mein Traumland eigentlich.
Doch sie sind geblieben in ihrem 140-jährigen Bauernhaus mit ihren 6 Kindern. 21 Hektaren bewirtschaften sie als Bio-Kleinbetrieb, 23 Kühe, 11 Rinder, 3 Kälber. Fast alles muss hier von Hand gemacht werden. Eschlimanns Wiesen sind steil wie Berghänge. Nicht so wie im Deutschen, wo er kürzlich war.
Der Bau, den sie jetzt gerade um für die Hitzaufstock auf 1500 Kühe. Und der hat auch 3 Lastwagen, die gäng stehen, oder? Füllen sie ein, dann fährt der nächste Zug, oder? So wird die Milch abgeführt, oder? Ja, hier ist das. Da müssen wir die ganze Talschaft zusammen tun.
Oder wenigstens die teuren Landmaschinen mit Nachbarn teilen. Oder dann gleich den Störmäher bestellen, wie Marianne und Max Schmutz auf dem Renzihof, 2 Kilometer Luftlinie westlich von Eschlimanns, aber 200 Höhenmeter über dem Emmental. Der Renzihof hat keine eigene Mähmaschine mehr.
Das ist viel günstiger für uns, Lamei. Wer muss es nicht einmal selber machen? Ich kann die Zeit etwas anderes machen. Ich kann mich darauf vorbereiten, auf das Kreiseln und Rühren und dazu schauen.
Aber mit Bauern allein könnte Familie Schmutz nicht mehr leben. Das war vor 30 Jahren anders.
Da waren wir im Renzi 3 Bauern. Wir hier Kalbermaschbetrieb, 1-2 Bauern Käserei betrieben, Milchproduktion für die Käserei. Wer hat gehört, der Ramseier? Schüppig sind pensioniert worden. Wer haben wir das in Pacht genommen, hat das Land ein bisschen geschoben. Der Junior Schüppig macht jetzt auf ihrer Fläche Futterbau. Und wir haben dafür die Kontingente, 2. Und haben nur noch mehr Kühe und die Weide, die Stotzungen, tun wir mit diesen Kühen nutzen.
Daneben haben sie sich ein zweites Standbein aufgebaut. Seit 7 Jahren bieten sie Ferien auf dem Bauernhof an und Jugendlichen mit Lebensschwierigkeiten einen Familienplatz. Zusammenlegen und auf ein zweites Einkommen setzen, das sei das Rezept für die Zukunft. Auch wenn diese mit dem Freihandel mit der EU noch unsicherer werde.
Mir macht's kommen. Aber auf der anderen Seite hoffe ich eben, es passiert irgendetwas. Wenn der Steuerzahler will, dass das Land sauber bleibt und so, und der unser Produkt kauft und halt vielleicht der Preis für dieses Produkt nicht so viel runtergeht, wie es sollte, weil eben der Steuerzahler sagt, wir wollen das, dann haben wir eine Chance.
An diese Chance glaubt auch Fritz Ritter unten im Dorf Hasle. Der 70-jährige Bauer ist als Bauernpolitiker weit übers Emmental hinaus ein Begriff. Es wäre wieder besser, denn die Bauern hätten es immer verstanden, produktiver zu wirtschaften.
Als ich Schulbub war, hatten wir gleich viel Land, genau gleich viel wie heute. Aber wir haben viel weniger produziert. Aber der Vater hat 6 Knechte und die Mutter 2 Jumpfer. Stell dir das vor. Und heute macht es der Pächter praktisch alleine. Er hat noch ein Salzmandel, das ihm etwas hilft, und das bin ich.
Seinen Hof hat nicht sein Sohn übernommen, sondern ein Pächter, wie vielerorts. Bei Familie Eschlimann hinten im Talgraben ist wenigstens die Nachfolge gesichert. Der 17-jährige Sohn sei begeistert.
Der hat wirklich Freude am Bauern. Der ist der, der das will. Der hat unsere Kühe am Anfang die Glocke anlegen und die Glockensammlung angefangen. Ja, aber er fährt auch schon langsam an verzweifeln. Macht ihm auch länger, je mehr Angst. Je mehr dass er dich sieht, desto mehr Kummer überkommt.
Schwierige Perspektiven im Beitrag von Inlandredakteur Freddy Gasser aus dem Emmental. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Sonja Sotomayor, eine ganz andere Richterin. Marianne Bertler, der andere Blick auf den Fall Kuras. Und Michael O'Brien, ein sehr anderer Blick auf katholische Heime in Irland. Präsident Obama hat vor 2 Stunden die 54-jährige Sonja Sotomayor als neue Richterin für den Supreme Court, für das oberste Bundesgericht, nominiert. Sotomayor ist eine eindrückliche Frau, jemand mit einer sehr anderen Biografie als ihre illustren Vorgänger und Vorgängerinnen. Vorgängerinnen, von denen gibt es nicht viele. Wenn vom Senat bestätigt, wäre Sonja Sotomayor erst die dritte Frau in der Geschichte des obersten Gerichts. Und die erste Person lateinamerikanischer Abstammung. Aus Washington, Peter Vögerli.
Bei ihrem Auftritt neben Präsident Obama wirkte Sonja Sotomayor sehr persönlich, sehr selbstbewusst und sie betonte, sie werde nie die Auswirkungen ihrer Urteile auf das reale Leben der Menschen vergessen.
I strive never to forget the real world consequences of my decisions on individuals, businesses and government.
Sie erwähnte sehr bewegt ihre Mutter, der sie alles verdanke.
There is one extraordinary person who is my life aspiration. That person is my mother, Selena Sotomayor. I have often said that I am all I am because of her.
Und damit ist schon viel über Sonja Sotomayor gesagt. Die wahrscheinlich dritte Frau in der über 200-jährigen Geschichte des Supreme Court und die erste Richterin lateinamerikanischer Herkunft stammt aus einfachen Verhältnissen. Sie wuchs in einem sozialen Wohnungsbau in der Bronx in New York auf. Ihr Vater, Fabrikarbeiter aus Puerto Rico, starb, als sie 9 war. Und es war die Mutter, die ihr eine hervorragende Ausbildung als Juristin in Princeton und Yale ermöglichte. Sotomayor ist nach einer jahrzehntelangen juristischen Karriere also nicht nur bestens für ihr neues Amt qualifiziert, sie kennt auch die reale Welt und das war ein entscheidender Punkt für Präsident Obama. Sotomayor gilt als liberal und ersetzt einen liberalen Richter. Das heißt, in der politischen Ausrichtung des Supreme Courts wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Es gibt 5 sehr konservative Richter und 3 moderat liberale. Die Frage ist nun, wie liberal die wahrscheinlich neue Richterin Sotomayor sein wird. Doch eine Nomination für den Supreme Court ist in den USA immer enorm wichtig. Denn das oberste Gericht hat einen entscheidenden Einfluss auf den amerikanischen Alltag, die Politik und manchmal auf den Lauf der Geschichte. So entschied der Supreme Court über die heiß umstrittene Legalisierung der Abtreibung, beschied, dass Präsident Bush Militärtribunale in Guantanamo der Verfassung widersprechen und durch sein missglücktes Urteil in Sachen Sklaverei 1857 bereitete das Gericht mit den Boden auf dem Weg zum amerikanischen Bürgerkrieg. Sotomayors Bestätigung im Senat scheint im Moment kaum gefährdet. Trotzdem werden die Republikaner versuchen, das Nominationsverfahren zu nutzen, um ideologisch Umstrittenes wie Abtreibung zu thematisieren und so die eigene Anhängerschaft politisch wiederzubeleben. Musik.
DDR-Bürgerinnen und Bürger wurden ganz eng überwacht. Das zeigen die Akten der Stasi-Behörde. Marianne Birtler führt die Amtsstelle, die diese Akten heute aufbewahrt und bespitzelten Forschern und Behörden Einsicht gewährt. Heute hat sie ihren Jahresbericht vorgelegt. Was normalerweise Routine ist, war diesmal hochbrisant. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Student Benno Ohnesorg 1967 von einem Stasi-Spitzel und SED-Mitglied erschossen worden war. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Marianne Birtler ist sich Kritik gewohnt. Schon seit Jahren ist ihre Behörde unter Beschuss. Den einen ist sie zu teuer, den anderen zu unprofessionell und die Dritten schließlich wollen endlich einen Strich unter die leidige DDR-Vergangenheit ziehen. All diese Kritiker sehen sich nun durch die Zufallsenttarnung des früheren Polizisten Karl-Heinz Kuras bestätigt. Für sie ist es ein Skandal, dass erst jetzt bekannt wurde, dass der Todesschütze von Benno Ohnesorg damals ein Kommunist war und für die Stasi arbeitete. Ein Vorwurf, den Marianne Birtler heute entschieden zurückwies. Bedauerlich sei die späte Entdeckung, ja, aber kein Skandal. Niemand habe sich zuvor je für die Akte im Archiv interessiert.
Auf die Idee kam keiner so schnell, auch nicht Wissenschaftler, die sehr intensiv zur Studentenbewegung oder zu den Schüssen auf Benno Ohnesorg geforscht haben, publiziert haben, sind nicht auf die Idee gekommen, nach dieser Akte zu fragen.
Tatsächlich ist die Hinterlassenschaft des Ministeriums für Staatssicherheit der pure Albtraum. Über 100 Kilometer lang ist die Reihe der Aktenordner und dazu kommen erst noch 16.000 Säcke mit Papierschnipseln. Material, das die rund 1700 Mitarbeiter der Behörde seit 17 Jahren zu entziffern suchen. Dass die Arbeit mühsam ist, wissen auch die Wissenschaftler, die an der Freien Universität Berlin über den SED-Staat forschen. Trotzdem ärgern sie sich darüber, dass die Aufarbeitung der Stasi-Bespitzelung dermaßen lange dauert. Der Politologe Jochen Staat sagte heute im ARD-Morgenmagazin:
Fast die Hälfte der Mitarbeiter der Behörde ist in der Verwaltung tätig. Die Behörde kostet fast 100 Millionen im Jahr. Und man kann, glaube ich, verlangen, dass ähnlich wie im Bundesarchiv, wo das ja auch geleistet wurde für die restlichen DDR-Unterlagen, diese Unterlagen im Jahre 20 des Mauerfalls wirklich erschlossen sind.
Am liebsten würden viele Historiker, aber auch konservative Politiker die Birtler-Behörde auflösen und ins bestehende Bundesarchiv integrieren. Doch bisher fand sich dafür im Bundestag keine Mehrheit. Auch deshalb nicht, weil selbst jetzt noch jährlich bis zu 90.000 Bürgerinnen und Bürger bei der Behörde Einsicht in ihre Akten verlangen. Für Helmut Müller-Engers, den Forscher, der die brisanten Unterlagen zum Fall Kuras entdeckt hat, ist die Anlaufstelle gerade wegen solcher Funde unverzichtbar.
Die deutsch-deutsche Geschichte ist noch nicht ausgeschrieben. Da können noch Überraschungen möglich sein und eingefahrene Interpretationen dürfen durchaus hinterfragt werden.
Genau das passiert derzeit in Deutschland. Denn viele fragen sich heute, wie sich wohl die Linke entwickelt hätte, wäre mehr über den Todesschützen von Benno Ohnesorg bekannt gewesen. Hätte man bereits 1967 gewusst, dass Karl-Heinz Kuras zwar ein Westberliner Polizist war, aber eben einer im Solde der Stasi. Prompt verlangte heute Marek Dutschke, dass die Umstände des Attentats auf seinen Vater neu überprüft werden sollten. In einem Brief habe Rudi Dutschke nämlich vor seinem Tod den Verdacht geäußert, dass das damalige DDR-Ministerium für Staatssicherheit dabei die Hand im Spiel gehabt haben könnte.
Ursula Hürzeler aus Berlin. Wir kommen zum Dossier. Auch hier geht es um sehr schwierige und sehr heikle Vergangenheitsbewältigung. Spät gestern Abend erstarrte halb Irland vor dem Fernseher. Anlässlich einer politischen Podiumsdiskussion am staatlichen Fernsehsender RTE ergriff ein 75-jähriger Mann aus dem Publikum das Wort. Michael O'Brien war 1942 als Achtjähriger in ein Heim des Ordens der Rosminions in der irischen Grafschaft Tipperary eingeliefert worden. Er war eines von Tausenden von Kindern, die jahrzehntelang in katholischen Anstalten in Irland systematisch gequält, verprügelt und geschändet worden. Auch Martin Aliot hatte ihm gestern Abend zugehört. Er meint, es lohne sich, dieses Tondokument gründlich anzuhören. Mit Michael O'Brien habe dieser Skandal eine Stimme erhalten.
I was a victim. I was raped, I was burgled, whatever you like to call it, in Ferry House in Clonmel by the Rosminions. some of the Rosmanians.
Ich war ein Opfer. Ich wurde von den Rosmanians vergewaltigt. So begann Michael O'Brien, ein bulliger, kahler Mann. Und dann ein Seitenblick auf seine Frau, die stumm neben ihm saß. Sie wisse, wie oft er schweißüberströmt aus seinem Bett stürze.
That woman will tell you how many times I jump out of the bed at night with the sweat pumping out of me because I see these fellas at the end of the bed with their fingers doing that to me and pulling me into the room to rape me, to bugger me and beat the shit out of me.
Immer wieder sehe er diese Gestalten an seinem Bettende, wie sie ihm zuwinkten, ihn in ihre Kammer nahmen, um ihn zu vergewaltigen und windelweich zu prügeln. O'Brien erinnerte sich an seine Aussagen vor der Untersuchungskommission, die 9 Jahre lang über Kindsmissbrauch in katholischen Anstalten ermittelt hatte und letzte Woche ihren gewichtigen Abschlussbericht veröffentlichte. Dort sagte O'Brien gegen einen Priester aus, der ihn am Samstag vergewaltigte und verprügelte, nur um ihm am Sonntag in der Messe die Hostie in den Mund zu stopfen.
When I told him that I got raped on a Saturday, got a merciful beating after it, and then stopped, he came along the following morning and put Holy Communion in my mouth.
O'Brien hatte inzwischen das Fernsehstudio in seinen Bann geschlagen. Die Wahrhaftigkeit seiner Erinnerung war offensichtlich. Und selbst wenn er sich in Kleinigkeiten getäuscht hätte, wussten doch inzwischen alle, dass derartige Brutalitäten Tausenden von Kindern widerfahren waren. Als nächstes wandte sich O'Brien an den Minister, der immer beklommener auf dem Podium saß. Einen Parteikollegen übrigens, denn O'Brien war zwischendurch einmal Bürgermeister des Städtchens Clonmel in Tipperary gewesen. Der Minister hatte versucht, die groteske Großzügigkeit des irischen Staates mit den fehlbaren katholischen Orden in der Entschädigungsfrage zu begründen. Man habe eben den Opfern das Kreuzverhör vor Gericht ersparen wollen, daher habe der Staat die Verantwortung ganz übernommen und die Untersuchungskommission eingesetzt.
You don't know what I feel inside me. You don't know the hurt I am. You said it was non-adversatorial. My God. 7 barristers throwing questions at us non-stop. I attempted to commit suicide. There's the woman who saved me from committing suicide on my way down from Dublin.
Vor der Kommission wurde er 5 Tage lang von 7 Anwälten verhört. Wenn seine Frau nicht gewesen wäre, hätte er sich auf dem Heimweg umgebracht.
They brought a man over from Rome, 90 odd years of age, to tell me I was telling lies. That I wasn't beaten for an hour, non-stop, by 2 of them. By 2 of them, non-stop, from head to toe, without a shred of cloth on my body. My God, Minister.
Der Orden brachte eigens einen über 90-jährigen Zeugen aus Rom her, der behauptete, O'Brien habe gelogen. Er sei nicht 1 Stunde lang von 2 Männern verprügelt worden, ohne Unterbruch, ohne einen Fetzen Stoff am Leib. An einen Abgeordneten der Opposition gewandt, bat O'Brien, man möge den Skandal nicht zum Spielball der Parteien machen.
And could I speak to you and ask your leader, would you stop making a political football of this? You hurt us when you do that. You tear the shreds from inside our body. For God's sake, try and give us some peace. Try and give us some peace and not to continue hurting us.
Gebt uns Frieden, hört auf, uns immer weiter zu verletzen. Wir wollten kein Geld, wir wollten nur die offizielle Bestätigung, dass wir vergewaltigt worden waren und dass die Täter Unrecht begangen hatten.
We didn't want money. We wanted someone to stand up and say, yes, these fellas were buggered, these people were robbed.
O'Briens Schwester war gerade 1 Monat alt, als er und 7 Geschwister institutionalisiert, also in ein Heim gesperrt wurden. Die Gründe wurden nicht erläutert, vielleicht war die Mutter verstorben. Die Society for the Protection of Children Against Cruelty, der Verein zum Schutz der Kinder vor Grausamkeit, der im Volksmund bloß The Cruelty Men genannt wurde, holte sie ab vors Gericht.
Little girls, my sister, a month old when she was put into an institution, 8 of us from the one family, dragged by the ISPCC Cruelty Man.
Die Buben wurden zu 200 anderen Knaben in ein Heim gebracht. In der 2. Nacht schon wurde Michael, damals 8 Jahre alt, vergewaltigt.
And landed below with 200 other boys. Two nights later, I was raped.
Und dann kam O'Brien auf seine ursprüngliche Frage zurück, warum der Staat die fehlbaren, uneinsichtigen Orden nicht einfach enteigne. Der Minister hatte auf die Garantie des Privateigentums in der irischen Verfassung verwiesen.
How can anyone? You're talking about constitution. These people would gladly say yes to a constitution to freeze the funds of the religious order. This state, this country of ours, will say yes to that constitution if you have to change it. Don't say you can't change it. You're the government of this state. You run this state.
Diese Verfassungsänderung würde das Volk ohne weiteres billigen, behauptete O'Brien. Unmöglich sei nichts. Die Regierung führe schließlich die Staatsgeschäfte. Der Minister versuchte nur lahm und halbherzig den Nachweis zu erbringen, dass er und seine Fianna Fáil-Partei tatsächlich etwas tun könnten, was den Wünschen der katholischen Kirche zuwiderläuft. Stattdessen, so dokumentierte O'Brien am Schluss dieser denkwürdigen Sendung, kriminalisierte der Staat die Opfer. Mit einer theatralischen Bewegung entnahm O'Brien seiner Brusttasche den Gerichtsentscheid, der vor 67 Jahren sein Leben ruiniert hatte.
We are criminals in the eyes of the law, the state. We are criminals. We have criminal records. And if you want proof of it, Minister, there it is there. Condemned to an institution by a judge.
Wir wollten ja nur, dass unser Leiden anerkannt werde, dass sie dazu stehen müssen. Erfolglos. Das schreckliche Zeugnis des Michael O'Brien. Er war einer von Tausenden in der Obhut des katholischen Rosminian-Ordens. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Rolf Hieringer. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Das nächste Echo senden wir um 19 Uhr auf DRS2 und via Kabel, Internet und DAB auf DRS4 News und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.